Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe den Benedikt Zeitner heute bei mir. Ich werde mit dem Benedikt über allerlei sprechen, über Themen, die wir hier immer haben, über Therapie, über Bindungs- und Entwicklungstrauma, über Spiritualität. Benedikt ist Heilpraktiker für Psychotherapie und schon
ein normaler
nicht.
Heilpraktiker, der die Psychotherapie beinhaltet, aber ich mache auch Psychotherapie.
Okay. Das heißt, du hast keine, es gibt ja diesen Heilpraktiker für Psychotherapie, diese Ausbildung.
Genau, der ist eine Teilmenge von dem normalen Heilpraktiker.
Ah, siehst du, das wusste ich nicht.
Und manche sagen dann auch der große Heilpraktiker, aber das ist für mich kritisch, weil dann immer meine Stolzstrukturen angehen. Deswegen sage ich einfach immer normaler Heilpraktiker.
Was? Welche Strukturen gehen da an?
Stolzstrukturen, dass ich großartig bin oder irgendwas bin, wenn ich sage, ich habe den großen Heilpraktiker.
Ah, spannend. Lieber
normal. Aber ja.
Okay. Und das heißt, du willst nicht, dass deine Stolzstruktur anspringt?
Naja, also ich kann es oft nicht verhindern, aber wenn ich es irgendwie verhindern kann, dann tue ich es.
Okay. Warum?
Weil ich merke, dass das natürlich eine Überlebensstrategie ist, die wir in der Regel dann notwendigerweise starten, wenn wir eigentlich versuchen, eine Scham zu kompensieren. Und das macht uns auf Dauer nicht glücklich. Und ich habe ganz viel in meinem Leben in den Stolzstrukturen verbracht, oder man kann sie auch narzisstische Strukturen nennen, aber nicht Narzissmus im Sinne von einer Diagnose, sondern im Sinne von einer Grauskala, wo wir irgendwie was kompensieren. Und ich habe gemerkt, dass mich das nachhaltig nicht glücklich macht und dass ich mich deutlich entspannter und freier und liebevoller fühle, wenn ich mich nicht mit Stolzstrukturen auflade. Und deswegen bin ich da sehr feinfühlig geworden, um wahrzunehmen, bin ich da gerade mich irgendwie am großartig machen oder besonders machen. Und deswegen versuche ich es, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden.
Ah, das ist spannend. Also vielleicht, okay, also dann ein schöner Einstieg eigentlich, ganz anders als gedacht. Ich wollte dich eigentlich erstmal vorstellen.
Erzähl ich gerne ruhig noch weiter vor. Also,
Okay, also Benedikt hat den großen Heilpraktiker. Okay. Und der beinhaltet die Psychotherapie. Was ich von dir weiß, was ich aber halt auch super spannend finde, ist, dass du Gestalttherapeut bist. Dass du Narmtherapeut bist und da schon einige Stufen erklommen bist sozusagen. Da gibt's ja mehrere Stufen, soweit ich weiß. Dass du dich viel mit radikaler Ehrlichkeit beschäftigt hast und die erlebt hast, also da unterwegs warst. Und und was du machst, von dem ich weiß, ist, du machst Online-Gruppen. Du machst Offline-Gruppen, also Seminare, wo du mit vielen Menschen arbeitest und du machst Einzelbegleitung. Und so wie ich das wahrnehme und auch gelesen habe und wie ich selbst erleben durfte, ist viel mit diesem Fokus auf Bindungs- und Entwicklungstrauma.
Ja, genau.
Dann habe ich auch noch gelesen und erfahren, also ich habe so einiges von dir mir angeschaut und gibt vieles zu sagen, da werden wir noch drauf eingehen. Dann gibt es ja auch noch so dieses alte Leben von dir, da warst du Opernsänger.
Ja, genau, aber vor allen Dingen war ich ja Musikkabarettist. Also ich habe zwar Operngesang studiert, aber ich habe dann 13 Jahre eigentlich Karriere gemacht mit Musikkabarett, mit einem Kabarettduo. Und das war das Eigentliche, was ich da gemacht habe. Ich wollte immer Opernsänger werden, aber ich habe das Singen nie so gelernt, wie ich wollte oder wie man es eigentlich müsste, um damit eine Karriere zu machen. Ich hatte immer technische Probleme. Und dann habe ich aus der Not die Tugend gemacht. Das war zwar keine bewusste Entscheidung, aber im Nachhinein hat sich das als der elegantere Weg für mich herausgestellt, da diesen Comedy-Weg, Kabarett-Weg zu verfolgen. Und das war eine ganz spannende, sehr schöne Zeit. Ich muss mal gerade den Vorhang aufmachen, weil ich habe immer zum Teil Tageslicht. Und okay. Wenn es hier so dunkel wird, jetzt wieder besser, genau. Manchmal muss ich hier den Vorhang zumachen, wenn die Sonne zu reinknallt, aber jetzt passt wieder.
Okay. Ja, ich merke auch gerade, dass mein Bild irgendwie ein bisschen schräg ist. Schön. Okay. Lass uns einfach so weitermachen mit all diesen kleinen sympathischen Störungen oder Individualitäten. Finde es gut. Okay, spannend. Also das heißt, du hast dann so aus der Not auch so ein bisschen eine Tugend gemacht. Also du hast einen Weg gefunden mit dem, was nicht so gut ging, was zu machen einfach.
Also ich habe oft im Leben nicht das bekommen, was ich wollte, aber dann was Besseres. Und deswegen bin ich auch immer so vorsichtig, wenn mir Leute diese Frage stellen, wo siehst du dich in 5 Jahren, wo siehst du dich in 10 Jahren? Dann denke ich mir oft so, da habe ich mich schon an Stellen gesehen, wo ich gar nicht war und es wurde viel schöner. Deswegen will ich mich durch solche Fragen häufig auch eigentlich gar nicht mehr einschränken. Und ja, also zuerst wollte ich unbedingt Opernsänger werden und das hat nicht geklappt. Und dann war aber dieses Kabarettleben irgendwie schöner, weil ich da natürlich viel mehr Freiheit hatte, viel entspannter war. Da konnte ich auch mal Shows singen, wenn ich noch ein bisschen erkältet war und so. Also da war deutlich weniger Stress. Und das war ganz toll, da mit meinem eigenen Material irgendwie Erfolg zu haben und durch die Welt zu touren.
Ja, stark. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an meine eigene Story. Ich habe ja Klavier studiert, nicht zu Ende, also Jazzpiano. Mhm. Und ich war eigentlich Schlagzeuger von Haus aus. Aber ich habe so eine Faszination fürs Klavier gehabt und ich war so neugierig. Ich wollte das so verstehen, wie läuft es mit Harmonien? Wie machen die Jazzer das mit Improvisation? Auf was beziehen die sich und so weiter? Mhm. Und dann bin ich da halt Richtung Klavier und habe mich da innerhalb von 2 Jahren so richtig versucht, so fit wie möglich zu machen. Mhm. Aber während dem Studium habe ich halt gemerkt, da gibt's halt viele, die machen das seit Kindheit, haben vielleicht Jazzmusiker in der Familie und so weiter. Und dann war ich da immer so hinten dran. Hm. Und später habe ich dieses, sage ich mal, es war eine ganz, ganz tolle Reise, ich habe ganz viel entdeckt, aber dieses Defizit an ja Technik und Selbstverständlichkeit im Spiel und so, habe ich dann später kompensiert durch Computer. Also ich habe dann komponiert für Film und Fernsehen und für Werbung und so halt, ne? Ja, und da war die Technik jetzt nicht mehr so im Vordergrund, ja. Mhm. Ja. Ja, Benedikt, ich habe deine Arbeit selbst schon erleben dürfen und ich muss dir sagen, ich find's großartig, was du machst und wie du es machst. Und ich würde da gerne drüber sprechen.
Ja. Gerne. Ist mir lieber, dass du drüber sprichst, als dass ich drüber spreche.
Ja, ich wollte gerade sagen, ob das jetzt den Stolzanteil füttert so sehr. Aber ich meine, ey, es muss halt auch, also ich möchte es einfach wirklich sagen, so, weil ich finde es wirklich gut, was du machst und vor allem, wie du es machst. Hm. Was ich bis jetzt kennengelernt habe. Mhm. Also Bindungs- und Entwicklungstrauma ist so eine Betrachtung. Und da wollte ich dich mal fragen, was heißt denn eigentlich, was bedeutet wirklich traumasensibel? Weil ich glaube, da gibt's so viele Missverständnisse. Für manche heißt es so ein bisschen so einpudern, in Watte packen und so. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Was bedeutet das für dich denn?
Also wenn ich das Wort traumasensibel höre, dann denke ich meistens daran, dass das Leute sind, die nennen ihre Veranstaltung traumasensibel. Aus vielleicht zum Teil, weil sie nicht selber Traumatherapeut sind und trotzdem aber Traumafortbildungen gemacht haben und deswegen irgendwie dieses Wort benutzen wollen, um Leuten zu signalisieren, hey, hier haben wir Verständnis für bestimmte Zusammenhänge. Ja, hier haben wir Verständnis dafür, wenn bei dir Symptome auftauchen, Strategien auftauchen. Und das ist häufig, glaube ich, der Hintergrund vom Gebrauch dieses Wortes. Und ob jetzt ein Vorgang oder eine Arbeit traumasensibel ist oder nicht, da gibt es wiederum auch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Also es gibt ja manche, die versuchen, alles ganz extrem vorsichtig zu machen, wie so ein bisschen die Gen Z. Da hat Lawrence Seller, der Namen entwickelt hat, neulich irgendwie einen interessanten Kommentar zugebracht. Der hat gesagt, die Gen Z hat ja das sehr kultiviert, safer spaces einzufordern, wo irgendwie Regeln gelten und wo es Trigger-Warnings gibt, falls irgendwas nicht stimmt. Alles muss ganz bewusst und ganz ganz besonders sein, auch wie man angesprochen wird und nicht angesprochen werden will und welche Pronomen definiert werden und so weiter. Und gleichzeitig ist es die Generation, die sich am unsichersten fühlt. Mhm. Also alle Studien zeigen, die Kinder und Jugendlichen werden ängstlicher und ängstlicher und unsicherer und unsicherer. Und das fällt mir zu diesem Aspekt ein, also dass viele Leute, die suchen eine Umgebung, in der es möglichst wenige Trigger gibt und verkennen dabei, dass die eigentliche Sicherheit natürlich darin liegt, dass wir in uns eine Kapazität entwickeln, mit Triggern umzugehen und mit Gefühlen umzugehen und auch mal damit sein können, wenn was heftig ist. Das bedeutet jetzt aber im Umkehrschluss auch nicht, dass man also völlig, was die Umstände angeht, egal finden kann, was da ist und dass sich alle Leute irgendwie anschreien und es keine Regeln, sondern Chaos gibt. Das macht natürlich auch nicht Sinn. Man muss da immer, glaube ich, einen guten Mittelweg finden, dass man irgendwie eine Veranstaltung so gestaltet, dass man sagt, hier ist irgendwie halbwegs alles sicher oder ich fühle mich hier gut. Und gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass wir da in einem gesunden Maße angetriggert werden. Denn eigentlich fast nur, wenn wir angetriggert werden, ist ja auch Heilung und Wachstum möglich. Und da gibt es in der Traumaszene ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also es gibt Traumaveranstaltungen, da sind die Stühle so militärisch angeordnet, man darf keine Jacken und Taschen mit reinnehmen, man darf nichts essen, nichts trinken, man darf nicht mitschreiben, sondern man sitzt dann so da. Und für manche Leute fühlt sich das dann traumasensibel und sicher an. Für mich fühlt sich das steif und angestrengt an. Ich fühle mich dann irgendwie wie in der Schule oder irgendwo, wo ich nicht so laut atmen darf. Und deswegen darf man bei meinen Veranstaltungen mitschreiben und auch mal was trinken. Und das ist immer irgendwie anders. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganz auf deine Frage eingeht mit diesem Wort traumasensibel. Ich weiß nicht, ob du darunter was anderes verstanden hast, aber das fällt mir dazu ein gerade.
Nö, geht so, geht's in die Richtung. Also das ist so auch meine Perspektive. Also es geht eben nicht darum, jemand in einen Raum zu setzen, der absolut triggerfrei und sicher ist, sondern so eine Grundsicherheit, ja klar. Also dass man, ja, dass vielleicht so ein Vertrauen entstehen kann untereinander möglichst. Aber dann geht's ja darum, das sozusagen aufzuspüren, was ja, was da, also die Wirklichkeit oder der Kontakt verhindert oder die Wirklichkeit verhindert, das hier im Jetzt verhindert. Und da kommen wir ja, dann werden wir mit diesem Material sozusagen konfrontiert. Es geht ja gar nicht anders, als dass man das irgendwie in den Raum bekommt. So, deswegen, ja.
Ja.
Sehe ich ganz ähnlich. Was mir so bei dir in der Arbeit aufgefallen ist, also das, was ich jetzt halt so kennengelernt habe, ist, und was ich besonders fand, ist die Haltung. Da würde ich dich gerne mal befragen. Also ich hatte den Eindruck, dass es hin und wieder Menschen dabei sind, die wirklich mit schweren Themen unterwegs sind und zu tun haben, die in den Begegnungen dann anfangen zu dissoziieren, wo wirklich auch so ein Geschmack in der Luft ist oder so ein Feeling da ist, so wow, diese Menschen haben im Alltag extrem, also leiden unter ihren Traumafolgen. Und wie ich dich wahrgenommen habe, bist du da sehr leicht mit, also sicher, also ich habe das Gefühl, du bist in dir ruhend und sicher und begleitest das mit einer Leichtigkeit, also da ist wenig Drama, wenig Angst ausspürbar. Und da wollte ich dich mal fragen, so zu deiner Haltung in der Begegnung mit Menschen und in der Arbeit.
Ja, da bin ich ganz dankbar, was ich bei NARM gelernt habe. Also NARM ist wieder diese Entwicklungstrauma-Arbeit, die Lauren Seller entwickelt hat. Denn da lernt man in der Ausbildung sehr genau reinzuspüren, wann und ob man sich als Therapeut anstrengt. Und dann lernt man auch, das wieder sein zu lassen. Weil ein Geheimnis von Traumaarbeit ist ja auch Koregulation. Korrelation bedeutet, im Idealfall passiert das zwischen Eltern und Kindern, ne, wenn ein Kind ganz agitiert ist mit Angst, Wut oder irgendwas, aber das Nervensystem der Eltern ist entspannt und sicher und ruht in sich, dann überträgt sich diese Sicherheit irgendwie auf das kindliche Nervensystem. Und das passiert idealerweise auch in einem therapeutischen Kontext oder auch wenn man irgendwo ein Seminar bucht. Und der Hintergrund ist, da gibt es unterschiedliche Mechanismen. Einer ist zum Beispiel, dass du als Therapeut möglichst nicht zielorientiert bist. Das heißt, du bist völlig okay damit, dass der Klient sich jetzt in irgendeine Richtung entwickelt oder eben nicht. Und du hast Verständnis dafür, dass Leidenswege lang und komplex sind und dass jetzt hier in den paar Minuten, die du mit diesen Menschen verbringst, nicht irgendwie Rom neu erbaut werden muss, sondern dass du irgendwie ein Vertrauen darauf hast, dass in dieser Dynamik, die entsteht, also in diesem sogenannten Relational Field, also das Beziehungsfeld, NARM steht ja für Neuroaffective Relational Model, also dieses R, das Beziehungsfeld, dass in dieser Dynamik was Heilsames passiert. Denn das hat schon Wilhelm Reich formuliert, der ein ganz toller, großer Therapeut war, neben Siegfried Freud, glaube ich, einer der wichtigsten in der jüngeren Geschichte. Der hat gesagt, 1 und 1 ergibt 3. Und das ist so ein bisschen richtig, wenn man sich vorstellt, wie ein Kind gezeugt wird. Ne? Da sind 2 Leute im Bett und auf einmal kommen 3 raus, so salopp gesagt. Ne? Aber es bedeutet eben auch, dass wenn 2 Leute zusammenkommen, etwas entsteht, was durch 2 Einzelne überhaupt nicht möglich ist. Das haben wir auch auf einer chemischen Ebene. Natrium und Chlorid sind 2 Chemikalien, die für sich genommen völlig andere Eigenschaften haben als Natriumchlorid. Das heißt, nicht korrekt gesagt, Natrium und Chlor sind völlig andere Eigenschaften als Natriumchlorid, ne? Also das Kochsalz. Und das ist so ein Grundgesetz in dieser Welt, in diesem Universum, dass also 2 Sachen zusammen was völlig Neues erschaffen können. Und darauf vertraut man in dieser Arbeit. Dass also in dem Moment, wo ich mit einem Klienten arbeite oder wenn ich sogar ein Gruppenfeld habe, was das Ganze nochmal potenziert, dann ist wahrscheinlich 1 + 1 = 4 oder 5, vertraue ich darauf, dass jetzt im Hier und Jetzt schon irgendwas Heilsames passieren wird. Und ich vertraue auch darauf, dass das okay ist, dass das manchmal nicht so sein wird. Denn das ist ja auch so. Ne? Also jeder, der mit Menschen arbeitet, weiß, es gibt Menschen, denen kann man erstmal nicht helfen und denen geht es vielleicht sogar schlechter. Und die erleben die Arbeit von dir überhaupt nicht als heilsam, sondern gehen raus und sagen, das war ja das Schlimmste, was ich hier erlebt habe, oder wollen dich vielleicht sogar noch verklagen. Das wird jeder erleben, der früher oder später mit Menschen arbeitet. Und dass ich darauf vertrauen kann, dass eben dann der Ausgang ist, der es ist. Und das ist eine der Bausteine, wie ich mir diese Leichtigkeit erhalte. So, ne? Es gibt auch noch einen anderen spannenden Aspekt dabei. Sobald ich was will, aktiviere ich mein Nervensystem ein bisschen in den Sympathikus-Modus. Und da will ich möglichst nicht hin. Ich will möglichst im Vagus-Modus und im Parasympathikus, also im entspannten Modus sein. Und jedes kleine Wollen ist schon eine Absicht, die mein Nervensystem irgendwie in ein, das wollen wir doch jetzt mal hinkriegen, irgendwie bringt. Ne? Und das spüre ich eventuell als Klient. Und dann erlebe ich in mir eventuell auch einen Stress. Und dann habe ich nachher auch die Idee, Mensch, wieso habe ich das nicht hingekriegt? Und ach, schade, irgendwie jetzt habe ich die Chance nicht genutzt und was auch immer, in was für Erfahrung ich da landen kann. Und das kann man vermeiden, indem man eben als Therapeut von Anfang an da offen ist. So, und ja.
Ja, das ist ja die Frage, kann man das so einfach?
Jein. Also man kann das zumindest erforschen, was dem in den Weg geht. Mhm. Also wenn ich merke, ich höre das, dass man das machen kann, dann kann ich mich ja hinsetzen und gucken, was macht diese Haltung in mir und dann erleben, was es für innere Einwände gibt. Und mit den inneren Einwänden kann ich dann arbeiten. Das ist ja auch sowieso die Grundhaltung bei einer nahen Sitzung. Also da frage ich immer am Anfang der Sitzung, Klienten, was wünschst du dir heute? Das mache ich jetzt, wenn wir mit Gruppen arbeiten, das hast du da jetzt nicht so erlebt, aber wenn man Einzelsitzungen macht, dann frage ich das eigentlich am Beginn jeder Sitzung, was wünschst du dir? Und dann schauen wir, was es da für einen Wunsch gibt. Da achten wir darauf, dass das eine Kapazität ist, die in jedem Menschen ureigen vorhanden ist, die derjenige in sich aber in dem Moment nicht entdeckt. Mhm. Und dann heißt es, und dann schauen wir mal, was dem eigentlich im Weg steht, wohl wissend, dass das schon in dir angelegt ist. Ja, dass wir uns also nicht anstrengen müssen, um irgendwo hinzukommen, sondern dass wir im Zuge der Exploration entdecken, dass deine Anstrengung darin besteht, dich von dem tagtäglich zu entfernen. Hm. Ja, also was auch immer das sei, ja, wenn du sagst, ich möchte irgendwie mehr Verbindung erleben mit Menschen, dass wir dann wahrnehmen, die Anstrengung ist nicht, dass du in Verbindung gehst, sondern die Anstrengung besteht darin, dass du dich isolierst und Leute auf Distanz hältst. Oder die ganzen Gefühle und Strategien, die auftauchen, wenn Verbindung auf einmal spontan von alleine stattfinden würde. Denn Verbindung ist was für uns genauso passiert, wie dass die Sonne aufgeht. Das geschieht einfach. Und es geschieht aber für viele eben nicht, wenn wir Trauma-Überlebensstrategien in uns tragen und uns deswegen eben anstrengen müssen oder Gefühle nicht zu Ende gefühlt sind, die dann immer wieder auftauchen, wenn Verbindung an die Tür klopft sozusagen. Und das explorieren wir dann. Und so entdeckt man dann mehr und mehr, dass eigentlich das Leben schön ist, weil wir nicht viel tun müssen und uns nicht anstrengen müssen. Außer wir sind gerade im Fitnessstudio oder beim Spinning oder so, dann strenge ich mich auch immer sehr gerne an. Aber eigentlich bei den entscheidenden Dingen im Leben ist Anstrengung nicht so notwendig.
Ja, und das könnte doch wie so eine, auch so eine Aussicht sein für Menschen, die jetzt, weil ich werde oft gefragt, was passiert denn? Also wo lande ich denn, wenn ich jetzt mit so einer Arbeit weitergehe? Was verändert sich? Mhm. Ich sage dann immer, das Leben wird stimmiger. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und leichter, weil ich muss keine Kraft mehr in die, in verschiedene Aspekte meines Selbst reinstecken, um irgendwas zu vermeiden oder um mich aufzublähen oder um. Gibt ja viele Aspekte.
Ja, genau. Mhm.
Was du gerade erzählt hast, erinnert mich auch so ein bisschen an diesen heilen Kern. Ich glaube, das ist auch etwas von Reich. Ich glaube, der Begriff kam da als erstes Mal.
Das kann sein, aber viele Therapeuten haben dieses Modell, ne? Oder.
Ja, genau. Also dass eigentlich das Gute oder das Gesunde oder das gesunde, natürliche Selbst einfach da ist und dann sozusagen unter so Schichten versteckt ist, ja.
Ja, das da fällt mir jetzt gerade ein spannender Aspekt ein. Also es gibt ja oft viele Leute, die sagen, ich will Selbstbewusstsein aufbauen. Ne? Und da steckt schon in der Formulierung die Krux drin. Ne? Weil wir dann irgendwie glauben, wir müssten jetzt was leisten und was tun und dann wäre auf einmal in uns dieses ominöse Selbstbewusstsein, mit dem wir uns gut fühlen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen eigentlich abbauen, wie wir uns innerlich klein gemacht haben. Oder wir müssen unsere Schamstrategien erkennen, durcharbeiten und eventuell loslassen irgendwann. Aber das ist alles eher ein Vorgang, wo das Ergebnis am Ende von alleine durch Leichtigkeit da ist. weil ich dann irgendwann sowas wie Selbstakzeptanz und Selbstliebe in mir habe. Und das ist ja eigentlich Selbstbewusstsein im Kern, ne? Dass ich bereit bin, mich zu akzeptieren und auch fähig bin, mit Dingen umzugehen. Und dann kann ich sagen, ja, machen wir mal das Projekt. Und wenn es schief geht, werde ich eben das fühlen, was dann auftaucht. Und das ist ja Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist ja nicht eine Stolzstrategie, wie ich es am Anfang gesagt habe, von wegen, ich bin großartig, ich bin besonders, ich bin der Beste, ich bin der Geilste. Das ist ja eigentlich ein Ausdruck von einer Scham. Das verstehen nur die meisten Leute nicht, die dann noch nicht mal an die Wurzel rangekommen sind. Ne? In dem Moment, wo ich mich aufblähe, bin ich eigentlich viel mehr mit Scham in Kontakt, außer dass ich das eben gar nicht merke, als wenn ich einfach da stehen kann und irgendwie in einem gesunden Zustand sagen kann, hey, hier bin ich, das fühle ich, das will ich, das kann ich und das kann ich nicht. Also wenn ich diese Dinge irgendwie klar benennen kann, ohne mich groß oder klein zu machen, also ohne in Scham oder Stolz zu landen, dann habe ich eigentlich ein gesundes Selbstbewusstsein. Und das ist aber nichts, was ich aufgebaut habe, sondern ich habe eher die Dinge, die dem im Weg stehen, unterwegs abgebaut.
Spannend. Also es geht weniger um die Trophäen, die wir uns sozusagen erkämpfen, sondern mehr um den Kontakt nach innen.
Ja, genau. Und Trophäen sind natürlich nicht verkehrt. Man kann sich auch an Erfolgen freuen natürlich. Aber wenn ich merke, ich brauche eine Trophäe, um mich zu akzeptieren. Das ist jetzt zum Beispiel ganz oft im Dating-Kontext so. Ne? Also spreche ich auch irgendwie ganz viel von mir selbst. Ne? Und ich habe auch alle möglichen Bindungsmuster, wo ich noch was zu arbeiten habe. Aber ich entdecke mich da auch häufig, und ich kenne das natürlich auch viel von anderen, dass sie wahrnehmen, ich hätte gerne einen Partner, der mich irgendwie ein bisschen aufwertet, den ich gerne so im Park spazieren fühle und dann denke, ah, jetzt gucken die Leute mich gerne an und denken sich, oh, das ist aber ein Hübscher, oder wen hat der da abbekommen? Das ist so ähnlich, wie wenn ich irgendwie einen Porsche brauche oder einen Maserati oder so. Ne? Und dann ist es ja auch so ein Trophäendenken, und das ist immer ein Ausdruck davon, dass da eigentlich eine Scham in mir ist, die ich dann versuche zu kompensieren, indem ich dann auf einmal eine Trophäe habe, die mich aufwertet.
Dieses Thema Scham ist ja auch groß und also auch vor allem in diesem Bindungstrauma-Kontext. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen? Was hat es mit der Scham auf sich?
Ja.
Ich habe auch selbst, ich hatte jetzt gerade am Wochenende Seminar, und da war es auch einfach so deutlich zu beobachten, wie viele Menschen Scham mit sich rumtragen. Und genau, das wäre die Frage, so wo kommt's her? Was sind da so Mechanismen? Und wie gehst du damit um? Das würde mich auch noch interessieren. Wie arbeitest du mit Scham?
Ja, also erstmal, wo kommt's her? Ich glaube, dass es sich ursprünglich biologisch von einer Unterwerfungsgeste entwickelt hat. Also man kennt es auch bei Tieren, die in Rudeln leben, die Hierarchien haben, dass da die ranghohen Tiere die unteren Tiere oft mit Schammechanismen, also mit Unterwerfungsgesten sozusagen gefügig machen und die Rudelhierarchie aufrechterhalten. Also da gibt's irgendwie auch interessante Bilder, wenn irgendwie eine Leitstute irgendwie einen anderen Hengst in die Hacken beißt, ne, dann ziehen die den Kopf ein, machen sich klein, wirken auf einmal ängstlich. Und jeder hat auch ein Gefühl dafür, wie man einen Hund zum Schämen bringen kann, nämlich indem man einfach nur sagt, was hast du da gemacht? Ja, und dann macht eigentlich jeder, der einen Hund kennt, der hat schon das Bild im Kopf, wie der dann auf einmal den Kopf einzieht, Schwanz einzieht, dann sieht man das Weiße von den Augen, dann wird er auf einmal ganz ängstlich und schämt sich. Und das ist eine Unterwerfungsgeste, die den biologischen Zweck hat, nicht ausgegrenzt zu werden. Also da schafft der Hund das, oder das rangniedere Tier sozusagen schafft das, das gegenüber milde zu stimmen, mit der Hoffnung, bloß nicht ausgegrenzt zu werden. Und dieser Mechanismus ist auch in uns Menschen vorhanden, wird da aber noch komplexer, weil wir sind ja sowieso komplexere Wesen im Vergleich jetzt zu Hunden oder anderen, und ist in der Regel das Ergebnis, wenn wir ein Bindungstrauma erleben. Und Bindungstrauma ist ja ein Trauma, in dem unser Bedürfnis nicht erfüllt wurde, im Kontext einer Bindung, also Vater, Mutter oder einer Bindungsperson, auf die wir angewiesen waren. Denn wenn wir da zum Beispiel Schmerz, Beschämung, Gewalt, verlassen werden und was auch immer erleben, dann ist nicht nur unser Bedürfnis gefährdet, sondern wir müssen auch noch fürchten, dass die Bindung gefährdet wird. Das heißt, automatisch in Zukunft gibt es weitere Bedürfniserfüllungsprobleme. Wenn also meine Mutter mich schlägt oder auf mich wütend ist, dann muss ich als Kind unbewusst fürchten, dass sie mich ausgrenzt, nicht mehr lieb zu mir ist, nicht mehr meine Bedürfnisse erfüllt. Und deswegen wird das automatisch vom System so ein generalisiertes, riesiges Problem. Da können wir nicht als Kinder da sitzen und sagen, ja, jetzt hat sie ihre 5 Minuten, das wird sich schon wieder geben, sondern wir müssen existenziell uns bedroht fühlen, wenn unsere Mutter uns schlägt, weil wir einfach fürchten, die hasst mich jetzt, die mag mich nicht mehr. was passiert morgen? Darf ich hier heute noch schlafen oder was auch immer? Ja, es sind zum großen Teil auch unbewusste Vorgänge, aber so muss ein kindliches System dann denken. Und was dann tragischerweise passiert, ist, dass wir nicht nur Angst haben und uns natürlich auch schämen, also die Energie nach innen ziehen und sozusagen die Mutter versuchen, milde zu stimmen, indem wir sagen, ja, du hast recht, ich war böse, ich war verkehrt, sondern wir machen dann auch noch Lernerfahrungen, die dazu führen, dass wir das, was wir in diesem Moment lernen, für eventuell den Rest unseres Lebens anfangen zu glauben. Nämlich die Dinge, die da implizit oder explizit als Botschaften im Raum standen. Ich bin ungezogen, ich bin böse, ich bin nervig oder auch ich bin langweilig, ich bin zu hässlich, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, was auch immer wir da gelernt haben. Das haben wir dann abgespeichert und da haben wir dann quasi eine intellektuelle Entsprechung unserer Scham. Also die Scham, die biologisch erstmal alles nach innen zieht, hat dann auf einmal auch noch mentale Entsprechungen. Und die können wir für den Rest unseres Lebens mit uns führen und mit diesen Glaubenssätzen immer wieder auch neue Scham starten in Situationen, wo sie vielleicht eigentlich gar nicht angebracht wäre. Ja, und auf einmal sitzen wir irgendwie als Erwachsene in einer Veranstaltung und wir denken, die Leute gucken mich alle komisch an, weil die denken, ich bin hässlich. Und das stimmt vielleicht gar nicht, weil vielleicht denken alle anderen gerade, oh, ich schäme mich, irgendwie gehöre ich hier nicht hin oder die Leute denken, ich passe hier nicht rein. Und das ist ja das, was dann häufig bei Deep Honesty, also bei meinen Gruppenveranstaltungen, schnell zum Vorschein kommt. Ja, dass dann Leute irgendwie in neue Gruppen kommen und merken auf einmal, ich habe hier Stress, ich habe hier Angst, oder ich schäme mich. Und dann gucken wir, was stellst du denn vor? Was ist dein Angstbild oder was projizierst du auf die anderen? Und dann kommen ganz häufig so Ideen, wie dass Leute sagen, ja, du wirst jetzt bestimmt denken, ich bin nervig oder du sagst jetzt, ich sollte hier nicht hingehören oder was auch immer. Und können dann Reality-Checks machen und das auf einmal offenlegen, was wir da so in uns denken. Und das ist auch schon einer der Punkte, wie ich mit Scham arbeite, nämlich am liebsten in der Gruppensituation, weil die Gruppe hat eine höhere Transformationskraft, als wenn ich nur zu zweit bin in einem 1-zu-1-Setting. Wobei man aber auch da natürlich Scham komplett transformieren kann, wenn man sich die entsprechende Zeit nimmt, ne, und entsprechende Sitzungen macht. Aber ich finde es schöner in der Gruppe, auch weil die Gruppe ist immer ein bisschen eine neue Konfrontationstherapie. Und bei Konfrontationstherapie weiß man, dass es in der Psychotherapie bei allem, was erforscht ist, mit das effizienteste überhaupt, also Phobien und Konfrontationstherapie, die funktionieren einfach, das weiß man. Und im Grunde ist eine Scham nichts anderes als eine soziale Phobie. Ne? Und jetzt muss ich aber mal vorsichtig sein mit diesen Begriffen, das ist genau wie dem Begriff Narzissmus. Da gibt es immer Graustufen, also immer Prozente. Ne? Und erst an einem bestimmten Prozentsatz würde man das auch psychiatrisch so diagnostizieren. Aber grundsätzlich, wenn wir Scham haben, würde ich sagen, ist es auch immer eine mildere Form von einer sozialen Phobie und die lässt sich am besten durch eine Konfrontationstherapie behandeln, nämlich in einem Umfeld, wo andere Menschen da sind, die diese Phobie auslösen und in der ich dann aber therapeutische Unterstützung erlebe mit jemandem, der sich mit solchen Mechanismen auskennt und dann kann ich diese schönen Reality-Checks machen und sagen, ja, ich habe die Idee, du machst gleich Punkt, Punkt, Punkt oder verurteilst mich als Punkt, 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 stimmt das eigentlich? Und dann passieren spannende Prozesse, in denen ich entweder den Reality-Check glauben kann und wahrnehmen kann, ah, mein Gegenüber ist eigentlich ganz anders drauf, der hat gar nicht vor, mich auszugrenzen, zu beschimpfen oder gewalttätig zu sein oder mich zu verlassen oder was auch immer ich da für Ängste habe, sondern der ist ja eigentlich irgendwie selber gerade mit was beschäftigt oder der ist eigentlich gerade ganz zugänglich. Und selbst wenn mal jemand Ja sagt, das ist ja auch immer das Spannende bei diesen Prozessen, entdecke ich häufig in mir auf einmal so viel Erwachsenenbewusstsein, dass ich dann denke, ja, mein Gott, darf er ja. Er kann mich ruhig verurteilen. Warum auch nicht? Ich verurteile ja auch manchmal andere Leute. Das ist ja was spontan auftritt.
Das ist spannend, ja.
Genau, also das ist eine der Möglichkeiten, mit Scham zu arbeiten in der Gruppe. Man kann das aber natürlich auch im 1-zu-1-Setting. Ne? Also Nam ist ja als Entwicklungstraumaarbeit ganz spezialisiert darauf, mit Scham umzugehen, weil Scham immer Teil von Entwicklungstrauma ist. Und weil das immer ein Aspekt ist, mit dem wir eben damals Dinge von uns lähmen mussten, verstecken mussten, wegschieben mussten. Und in einer guten Traumaarbeit holen wir die ja wieder auf den Tisch und lernen, damit umzugehen und uns damit zu versöhnen.
Ja, wow. Okay, danke. Das war umfangreich und super interessant, ja. Dieses, das ist auch entspannend, dieses Lebensbedrohliche. Mhm. Also diese große Not, also ich erlebe das, dass es einfach total oft sichtbar wird, wenn wir in solche Prozesse gehen, dass es eben nicht nur ein Glaubenssatz ist, über den wir dann so sprechen können, sondern da ist ja eine richtige große Angst dahinter. Mhm. Dieses Lebensbedrohliche, kommt das aus der Kindheit noch? Dass wir die Erfahrung, die wir oder die Idee, die wir als Kind gemacht haben, wenn ich jetzt das mache und dann werde ich verstoßen und dann Ja, genau. Verliere ich mein Leben.
Genau, weil die Dinge, die für uns als Kind lebensbedrohlich sind, sind für uns im Erwachsenenleben in der Regel nicht mehr lebensbedrohlich. Also natürlich gibt es sowas wie Gewalt und Totschlag und so, das ist lebensbedrohlich, aber diese Klassiker von wegen, du wirst wütend oder du wirst genervt oder du gehst weg, das sind Dinge, die für uns als Erwachsene völlig ungefährlich sind. Aber sie sind in uns abgespeichert, als ginge dann die Welt unter. Ne? Oder auch diese Angst vor ausgelacht werden, die viele Leute haben, ne? Oder die auch häufig in den Gruppen auftaucht. Das ist nichts Lebensbedrohliches, wenn uns Leute auslachen, aber es fühlt sich in uns lebensbedrohlich an, weil wir damit assoziieren, dann passiert Punkt, Punkt, Punkt. Dann passiert, dass zum Beispiel keiner mehr mit mir spricht oder ich alleine bin. Und das ist biologisch abgespeichert eine lebensgefährliche Situation. Ja, weil alleine sein war ja Millionen Jahre lang für uns der sichere Tod, ne? Weil wir als Rudellebewesen eigentlich immer in Gemeinschaft waren. Und deswegen ist das Alleinsein für uns häufig auch noch abgespeichert als gefährlich. Und es gibt noch die lustige Neuentwicklung des modernen Menschen, dass häufig sich Alleinsein aber auch sicherer anfühlt. Also wenn wir allein sind sozusagen und die Menschen uns so auf Abstand halten, dass wir gerade so viel Kontakt haben, wie wir noch brauchen und unsere Bedürfnisse halbwegs erfüllt sind. Das ist auch nochmal eine interessante neue Entwicklung, dass wir uns ja wirklich vorstellen müssen, dass die Frühmenschen oder die, von denen wir uns entwickelt haben, die waren nie allein. Die haben den ganzen Tag in der Gruppe verbracht. Ja, und das sieht man ja auch, wenn man sich Affen oder Säugetiere, die in Gruppen leben, angucken. Man kann sich nie vorstellen, dass ein Affe mal sagt, tschüss Leute, ich gehe mal einen halben Tag durch den Wald spazieren. Das machen die einfach nicht. Das ist völlig gegen deren Biologie, weil aber auch der Kontakt natürlich nicht so Entwicklungstrauma aufgeladen ist, ne? Sondern weil die einfach irgendwie sich da natürlich sicher fühlen in ihrer, wie nennt sich das, Rudel, Sippe, was auch immer. Ja.
Ja. Und du hast gerade selbst was gesagt, also wie sich das so äußern kann, Angst, die anderen lachen mich aus, oder Angst, ich werde nicht gehört. Mhm. Also das begegnet mir oft, ne, dass Menschen Angst haben, ich habe nicht gehört. Oder auch sowas wie, das wäre jetzt nochmal interessant, genau, was ist denn mit diesem Mechanismus, wenn ich das Gefühl habe, ich muss für den anderen da sein? Also Kontakt bedeutet immer, ich muss mich hinten anstellen und für den anderen da sein. Kannst du da was zu sagen? Das finde ich auch interessant.
Ja, das ist üblicherweise die Folge, wenn wir Bindungsbeziehungen erlebt haben, in denen unsere Eltern schwach und bedürftig aufgetaucht sind und wir als Kinder schon die Strategie entwickeln mussten, für sie Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist für manche Leute, die hören das vielleicht zum ersten Mal, etwas völlig Unnatürliches. Ja, es ist nicht richtig, dass wir als Kinder Bedürfnisse von Eltern erfüllen. Bert Hellinger hat dieses tolle Bild geprägt, dass wir quasi im Familiensystem das Wasser wie von einem Berg abwärts fließt. Das heißt, es fließt von den Eltern an Kinder und von Kindern an ihre Kinder. Und wenn da irgendwann in diesem System versucht wird, das Wasser hochzuschicken, ist es ein unglaublicher Kraftakt und fühlt sich in der Regel nicht gut an, fühlt sich zu viel an. Dann haben solche Menschen häufig Zeit ihres Lebens Schwierigkeiten auch mit Verantwortung, weil es sie immer wieder daran erinnert, wie sie früher sich um Eltern kümmern mussten. Andere Möglichkeit in diesem Spektrum ist, dass wir erlebt haben, dass Bindung mit vielen Zwängen verbunden war und unsere Autonomiebedürfnisse nicht erfüllt waren. Dass wir also uns immer so verhalten mussten, wie die Eltern wollten. Und da quasi die Zwänge so stark waren, dass wir uns dominiert gefühlt haben. Und deswegen abgespeichert haben, Kontakt ist eng, Kontakt ist unangenehm. In Kontakt verliere ich meine Freiheit. Da werde ich irgendwie, das fühlt sich erstickend an. Ne? Das sind alle Leute mit diesem klassischen vermeidenden Bindungsmuster. Ne? Die kommen damit in Kontakt. Wenn es auf einmal in eine intime Beziehung geht mit jemandem, haben die auf einmal die Idee, ich verliere meine ganze Freiheit und erleben Enge im Brustkorb und so weiter. Und das ist natürlich dann das Ergebnis, wenn eben die Bindungsbeziehungen auch mit Freiheitsverlust einhergegangen sind.
Mhm. Ja, interessant, du hast jetzt die Autonomie angesprochen. Ist das, beziehst du dich da auf diese Körpertypen oder wie Heller die nennt, die
Überlebensstrukturen? Ja, aber sind keine Körpertypen, ne? Also die Körpertypen kommen aus der Bioenergetik. Das ist das Modell von Alexander Loven, der übrigens auch ein Schüler von Wilhelm Reich war. Der hat diese 5 Körpertypen entwickelt. Die nannte er dann schizoid, ich kenne die in der Reihenfolge nicht genau, psychopathisch,
oral.
Rigide, oral und sowas. Ne? Mhm. Und Lawrence Heller hat da aufbauend seine 5 Überlebensstrukturen entwickelt. Und die sind, im Grunde ist das inhaltlich sehr gleich, aber er hat sie vor allen Dingen umbenannt, weil die Hauptidee von Lawrence Heller ist ja, dass wir nicht mehr pathologisieren. Und du kannst dir vorstellen, so ein Begriff wie masochistisch oder schizoid, wenn ich den zu einem Klient sage, ich glaube, sie haben da ein bisschen eine schizoide Struktur, das klingt sich für Menschen erstmal nicht gut. Ja, dann denken sie, was habe ich da, was ist mit mir verkehrt? Und wenn ich aber sage, das nennen wir die Kontaktüberlebensstruktur, dann ist erstmal vielleicht so eine offene Neugierde da. Okay, was heißt denn das eigentlich? Und deswegen sind im Grunde die Dynamiken das Gleiche, nennt sie aber eben nicht Körpertypen, sondern Überlebensstrategien. Und damit arbeitet man im Namen eben ganz verständnisvoll. Ne? Also diese Zusammenhänge, die Loewen beschrieben hat, die ja im Grunde schon Wilhelm Reich mehr oder weniger entdeckt hat, da in dieser Tradition ist er drin. Aber er benutzt sie eben nicht mehr pathologisieren, sondern einfach um Verständnis sowohl auf Therapeutenseite erstmal zu eröffnen, ne? Warum ist denn der Klient so und so? Warum entwickelt er die und die Glaubenssätze und die Strategien? Das ist schon erstmal ganz hilfreich. Und dann im zweiten Schritt, dem Therapeuten zu helfen, dass der Klient Verständnis für sich selbst hat und auf einmal merkt, dass tatsächlich alles, ausnahmslos alles, gute Gründe hat. Und hier auch wieder Betonung auf gute Gründe. Denn wirklich jedes Symptom, was wir erleben, jede Strategie, auch jede Selbstablehnung und jedes selbstzerfleischende Verhalten hat gute Absichten in seiner Wurzel. Und wenn wir das einmal in uns erkannt haben, dann fällt es uns viel leichter, liebevoll akzeptierend mit uns zu sein. Weil wir dann nicht mehr denken müssen, warum bin ich denn immer so scheiße depressiv oder warum bin ich immer so, weiß ich nicht, so im Burnout oder warum bin ich so aggressiv, ne, wo wir uns gerne für so verurteilen. Da kommen wir relativ gut mit raus, indem wir wirklich verstehen, dass wir extrem intelligente, komplexe Wesen sind und es für alles gute Gründe gibt in uns.
Mhm. Ja, und weil du auch gerade die eigene Haltung jetzt als Begleiter angesprochen hast, also für mich fühlt es sich auch so an, als würde man sich mehr auf Augenhöhe begegnen. Mhm, ja. Also wenn ich die anderen pathologisiere, dann blicke ich von oben herunter und scheine auch das Wissen und die Lösung zu haben und
Und es ist eine andere Verbindung. Es schafft auch Verständnis für Menschen, die sich vielleicht nicht gut in meine Veranstaltung einfügen können. Ne? Also sowas habe ich ja auch häufig, oder hat man ja regelmäßig, du ja wahrscheinlich auch, ne? Leute, die irgendwie Schwierigkeiten haben, zum Beispiel mit Zeitabläufen, mit Strukturen, mit wie viel Zeit sie bekommen, mit was auch immer. Ne? Da war ich früher schon schnell geneigt, dann irgendwie innerlich genervt zu sein und sagen, aber stellt es sich denn so an, was hat denn der jetzt hier so ein Problem, das kann wohl nicht wahr sein. Und heute kann ich darauf anders schauen, heute kann ich da wirklich mit Neugierde hinschauen und denkt mir relativ schnell so, Mensch, scheiße, der muss wirklich viele Probleme erlebt haben früher, dass er jetzt Schwierigkeiten hat, sich hier eine Struktur einzufügen. Und dann habe ich natürlich als Leiter eine ganz andere Offenherzigkeit für den Menschen. Und das spüren Menschen dann auch, dass sie dann irgendwie auch verstanden und abgeholt werden können und nicht einfach nur wieder verurteilt.
Ja, lieber Benedikt, also es sind noch ganz, ganz viele Fragen in mir, aber wir sind jetzt so zeitlich am Ende angekommen. Mhm. Vielleicht darf ich dich nochmal einladen und noch so ein paar dir weitere Fragen stellen. Das würde mich sehr freuen. Es ist sehr inspirierend, was du alles erzählst. Ich genieße das, von deinem Wissen zu hören und da anzudocken.
Gerne doch. Darf ich noch Werbung für Veranstaltungen machen hier, oder wie
ist das? Ja, hau rein.
Ja, also es gibt ja bei mir regelmäßig Online-Veranstaltungen, nämlich Deep Honesty, das ist meine Gruppenarbeit, ne? Und genauso gibt es aber auch Deep Honesty vor Ort. Das findet hier, ich weiß gar nicht, wann du dein Dings hier ausstrahlst, gibt es auch regelmäßig Wochenenden in Berlin. Ende August ist wieder eins und im Oktober hier im Jahr 2025 ist auch wieder ein Retreat in der Spitzmühle in Strausberg und im November auch wieder ein Wochenende. Also die Termine stehen alle auf meiner Webseite, auch wenn es später ist, wird es da wahrscheinlich neue Termine geben.
Okay, ja, ich kann es, wie gesagt, sehr ans Herz legen. Also um reinzuschnuppern, sind diese Online-Arbeiten auch toll, das Deep Honesty. Mhm. Genau. Schön.
Ja, dann danke dir für die Einladung.
Gerne. Benedikt, alles Gute, bis dahin.
Danke dir auch.
Ciao.